Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Am Freitag stehen wohl wieder Busse und Straßenbahnen bei uns im Land still. Astrid Pankok, lass mich raten, wird wieder gestreikt?
Ja, genau. Das hat die Gewerkschaft Verdi heute Vormittag angekündigt. Gestreikt wird aber nicht im ganzen Land. Marek Walde aus der Aktuell-Redaktion. Wo fährt er am Freitag was und wo nicht?
Ja, kurz gesagt, fast im ganzen Land sind die Fahrerinnen und Fahrer dazu aufgerufen, sich am Streik zu beteiligen. Ausgenommen sind die Straßenbahnen und Busse der RSAG in und um Rostock. Dort sind die Beschäftigten erst am 9. März zum Warnstreik aufgerufen. Und los geht's dann am Freitagmorgen mit Dienstbeginn, also morgens in aller Frühe. Und dann wird bis zum Dienstende gestreikt, je nach Fahrplan, also bis in den frühen Samstagmorgen rein.
Ja, das ist ja nicht der erste Streik. Anfang Februar standen die Busse und Straßenbahnen bei uns im Land an vielen Orten zuletzt still. Die Gewerkschaft will also offenkundig den Druck erhöhen. Wo stehen denn aktuell die Verhandlungen?
Na, erst vergangene Woche ist die inzwischen schon dritte Tarifrunde ohne ein Ergebnis zu Ende gegangen. Der Gewerkschaft geht es nicht direkt um mehr Geld, sondern um weniger Arbeit für den gleichen Lohn. Sie fordern die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Geschäftsführerin von Verdi Nord sagte eben, bei den Verhandlungen habe es zwar Fortschritte gegeben, aber der eine Streiktag habe aus ihrer Sicht offenbar nicht ausgereicht, um die Arbeitgeber zu einem annehmbaren Angebot zu bewegen.
Ja, und was sagen die Arbeitgeber dazu?
Das sind ja die Kommunen und die sagen, die Forderung der Gewerkschaft, die ist einfach nicht bezahlbar. Insgesamt geht es um 2800 Beschäftigte hier bei uns im Land. Und das noch zum Schluss, die nächste Tarifrunde, die ist dann am 9. März.
Na, da können wir nur hoffen, dass man sich dann einigt. Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr am Freitag bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Danke für die Information, Marek Walde. Heute vor 4 Jahren haben die Bilder aus der Ukraine viele erschüttert. Russische Panzer und Militär-LKW in einer Kolonne auf dem Weg in Richtung Kiew. Das war der Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Aber der Krieg an sich hatte ja schon 2014 mit der russischen Annexion der Krim begonnen. Heute nun also der 4. Jahrestag. In Schwerin wird da nicht nur den Opfern gedacht, sondern auch auf die Menschen geschaut, die seitdem zu uns geflüchtet sind. Christoph Krümritz, zunächst mal, wie viele Ukrainer leben denn eigentlich bei uns?
Also nach aktuellen Zahlen des Innenministeriums sind es knapp 30.000. Bei einer Fachtagung der Landesintegrationsbeauftragten geht es heute darum, wie diese Menschen gut integriert werden können. Arbeit und dadurch auch soziale Kontakte sind dafür sehr wichtig. Aber nicht alle von ihnen können arbeiten, zum Beispiel Kinder oder Rentner. Im vergangenen Jahr hatten laut Agentur für Arbeit knapp 6.000 Ukrainer einen festen Job, knapp ein Drittel mehr als im Jahr davor. Weitere 1.000 haben Minijobs. 5.200 Ukrainer waren im Januar arbeitslos gemeldet.
Okay, viele Zahlen und das Bild, das ist ganz offensichtlich differenziert zu sehen. Christoph, wie stehen denn die Menschen bei uns jetzt allgemein zum Ukraine-Krieg?
Also bei der nicht repräsentativen Umfrage NDR fragt, haben rund 25.000 Menschen mitgemacht. Bei der Frage nach der finanziellen Unterstützung der Ukraine findet mehr als die Hälfte der Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland würde zu viel zahlen. In Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist es nur rund jeder Vierte. Ähnlich sieht das bei der Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Genau umgekehrt dann das Bild bei der Frage nach guten Beziehungen zu Russland. 2 von 3 Umfrageteilnehmern aus MV sagen, das ist wichtig. Westlich der Elbe sieht das nur knapp die Hälfte der Befragten so.
Vielen Dank, Christoph Kümritz. Alle Zahlen zu NDR fragt zum Thema finden Sie bei uns online unter ndr.de. Und jetzt weiter mit Nachrichten im Überblick. In Mecklenburg-Vorpommern ist jeder Fünfte in einem Sportverein aktiv. Das sind insgesamt mehr als 300.000 Menschen. Im vergangenen Jahr kamen etwa 10.000 neu dazu. Wie der Landessportbund mitteilte, stoßen viele Vereine dabei zunehmend an ihre Grenzen. Dies betrifft die Organisationen, für die mehr Ehrenamtler gebraucht werden. Und auch bei Sportplätzen und Sporthallen werde es knapp. Durch grenzübergreifende Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, einen 89-Jährigen vor dem Verlust von mehreren 1.000 Euro zu bewahren. Dabei ging es um Betrug durch einen Schockanruf. Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern hatte nach einem Tipp durch polnische Behörden bestimmte Telefonnummern überwacht und die Gespräche ausgewertet. Als sich dann in der vergangenen Woche ein Betrugsversuch konkretisierte, schlugen die Ermittler zu. Sie konnten den Abholer des Geldes auf dem Weg zu dem Rentner festnehmen. Das Literaturzentrum Neubrandenburg eröffnet am Abend sein Jahresprogramm. Es steht unter dem Motto »Das Blaue vom Himmel«. Nach dem gleichnamigen Stück von Rudi Strahl, einem der meistgespielten Theaterautoren der DDR. Das Literaturhaus bewahrt in seinem Archiv Strahls Nachlass, darunter nie veröffentlichte Texte. Diese werden in einer Ausstellung im Brigitte Reimann Literaturhaus in diesem Jahr zu sehen sein. Zuletzt sorgte die Razzia bei der sogenannten letzten Verteidigungswelle im Mai 2025 für landes- und bundesweites Aufsehen. Mutmaßliche Rechtsterroristen zwischen 14 und 18 Jahren sollen unter anderem Anschläge auf Asylbewerberheime geplant haben. Zwei von ihnen kommen laut Bundesanwaltschaft aus Mecklenburg-Vorpommern. Der Fall zeigt, wie schnell sich Jugendliche radikalisieren und auch vernetzen. Und so suchen in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Schulen, Fachkräfte und Familien Hilfe, wenn es um rechtsextreme Vorfälle geht. Caroline Kock aus unserer Redaktion Politik und Recherche hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Caro, was hast du genau herausgefunden?
Ja, ich habe zum einen mit Mitarbeitenden des Demokratie- und Bildungsvereins RAA gesprochen. Die nehmen einen zunehmenden Leidensdruck bei den Schulen wahr. Immer mehr würden Unterstützung suchen, etwa zur Prävention oder weil es konkrete Vorfälle gab. Das können Hakenkreuze am Schulgebäude, Hitlergrüße oder eben auch Gewaltvorfälle sein, sagt Alena Lyons.
Also aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, dass das Problem wächst, dass es ohnehin massiv vorhanden ist und Schulen sich deswegen melden, weil es dann eskaliert oder etwas vorfällt, was sich zum Beispiel nicht mehr ignorieren lässt und nicht mehr wegleugnen lässt.
Ja, und auch das Ausstiegsprogramm Jump verzeichnete letztes Jahr einen Höchststand an Anfragen, auch von mehr einzelnen Mitgliedern der rechtsextremen Szene, die aussteigen wollen.
Was lässt sich denn gegen so eine Radikalisierung unternehmen, beziehungsweise wie lässt sich das verhindern?
Ja, Gedenkstättenfahrten und ein guter Geschichtsunterricht allein reichen nicht. Es gibt sogenannte Irritationsmomente, die dazu führen, dass Rechtsextreme ihre Ansichten hinterfragen. Das können persönliche Krisen sein oder auch einfach der Ausbildungsbeginn mit einem neuen Freundeskreis oder Begegnungen mit Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Diejenigen, die unterwegs sind, um die Schulen zu beraten, die sind sich einig, dass es dabei auf jede einzelne Lehrkraft oder Bezugsperson ankommen kann, die zuhört, hinterfragt und eben auch widerspricht. Und aus Gesprächen wissen Sie, diese Bezugspersonen bleiben den Jugendlichen im Gedächtnis, auch wenn eine Belehrung oder ein Ratschlag nicht sofort wirkt, dann vielleicht schon ein Jahr später.
Im Nordmagazin schildert ein Aussteiger heute Abend seine Beweggründe, um 19.30 Uhr bei uns im NDR Fernsehen zu sehen. Danke für die Infos, Caroline Kock. Von außen sieht alles super aus, aber wenn man reinbeißt, dann wird es schnell unangenehm. Ein Apfel mit einer Made drin, das ist fies. Wie sich das beim Anbau verhindern lässt, darum geht es heute beim Obstbautag des Landes. Im Mittelpunkt steht das Thema Schädlingsbekämpfung. Jürgen Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat mit zwei Experten gesprochen.
Fast jeder Kleingärtner verfährt nach dem Prinzip. Zeigen sich im Obstbaum Schädlinge, muss die chemische Keule ran. Auf Rückstände später im reifen Obst wird da eher weniger geachtet. Auch Auswirkungen auf andere nützliche Insekten bleiben oft außen vor. Im professionellen Anbau funktioniert das so nicht. Schon gar nicht im ökologischen. Die Giftspritze ist tabu.
Die ist absolut tabu. Die gibt's nur noch in Ausnahmesituationen.
Claudia Wenn vom Pflanzenschutzdienst berät die Anbauer. Angesagt sind fast nur noch biologisch wirkende Pflanzenschutzmittel. Alle anderen sind inzwischen weitestgehend vom Markt.
Wir haben mittlerweile ungefähr so roundabout 30 Wirkstoffe noch im Insektizidbereich. Davon sind aber auch tatsächlich schon über die Hälfte Wirkstoffe, die im Low-Risk-Bereich nur noch zugelassen sind. Das heißt, Pflanzenschutzmittel, die werden wesentlich schneller abgebaut und sind in ihrer Wirksamkeit nicht mehr ganz so hoch.
Gefragt sind deshalb neue Methoden. Rolf Hornig, Obstbauexperte der LMS Agrarberatung, favorisiert ein Verfahren, mit dem speziell der Apfelwickler bekämpft werden kann. Ein kleiner Schmetterling, dessen Maden sich in den Apfel bohren. Der Wirkstoff hier sind Pheromone, Sexuallockstoffe, die Weibchen ab.
Da hat man ein Gel entwickelt. Man bringt eben sehr viel von diesem Pheromon in eine Apfelplantage, sodass in dieser Duftwolke die Männchen, die Weibchen gar nicht mehr finden können. Sie können sich nicht verpaaren und es gibt eben auch keine neuen Apfelwickler.
Aber auch Läuse, Wanzen und weitere Schaderreger vermehren sich rasant. Entsprechend wachsen die Anforderungen, Obst gesund zu erhalten. Europaweit gibt es da höchst unterschiedliche Ansätze. Entsprechend erging heute an die Politik der Appell, bestehende Wettbewerbsnachteile für deutsche Obstbauern abzubauen. Dazu noch einmal Claudia Wendt.
Aus Sicht des Pflanzenschutzdienstes würde ich denken, dass wirklich diese Überregulierung ein bisschen aufgeweicht werden könnte und von denen natürlich auch unsere Obstbauern hier im Land profitieren sollen. Ansonsten ist die Forschung schon relativ gut aufgestellt. Sobald wir tatsächlich neue Schaderreger haben, sind die beteiligten Behörden dabei, was mitzuentwickeln und Abhilfe zu schaffen.
Aktuell stehen auf 1550 Hektar im Land Apfelplantagen.
Vom Obstbautag in Güstrow berichtete Jürgen Drewes.